Hi Tobi.
Hi Rüdiger, warte mal. Ich muss was umstellen hier.
Du hast gesagt, du fängst an.
Ja, aber irgendwie ist es zu laut hier. Seit du auf Aufnahme gedrückt hast, ist es einfach zu laut in meinem Kopfhörer.
Das ist meine Podcast-Stimme, die ist immer laut.
So, jetzt. Fang doch nochmal an.
Okay, hi Tobi.
Ich glaube, es hackt. IT-Sicherheit für alle. Außer Nerds. Mit Rüdiger Trost und Tobias Schrödel.
Hi Tobi.
Hi Rüdiger, ich muss dir was erzählen. Wir haben doch Shownotes seit jetzt, keine Ahnung, 20 Folgen und ich gebe mir da ja wirklich Mühe, alle Links reinzupacken, die wir besprechen oder über Themen, die wir reden, irgendwie eine Quelle oder sonst irgendwas anzugeben. Und du kannst dich erinnern, ich habe dir von elektrikerwissen.de erzählt. Da hast du es doch gelacht.
Ja, klar.
Ich habe dir gesagt, ja,
wer kennt es nicht?
Und ich habe dir gesagt, es ist eine super Seite, da stehen wirklich spannende Infos. Da ging es ja um diesen Brand dieser Kabelbrücke in Berlin, warum diese Reparatur so lange gedauert hat. Und ich habe gemerkt, dass, die Shownotes unten vollständig waren. Denn ich habe den Link zu elektrikerwissen.de nicht online gestellt. Am 13.01. haben wir das gemacht und gemerkt habe ich es am 18.01., was bedeutet, dass es keiner gemerkt hat. Und jetzt frage ich mich, ob ich überhaupt noch Shownotes machen soll.
Das ist ja meine Theorie. Also wir machen ja auch diese Podcast-Beschreibung, Shownotes im Podcast-Player und so weiter. Ich glaube, die Leute lesen es nicht tatsächlich. Also es ist für uns auch gut, wenn wir was suchen, in welcher Folge haben wir es besprochen. Wir brauchen es auf jeden Fall, aber ich glaube, kein Podcast muss da viel Zeit rein investieren, diese Shownotes zu machen.
Dann spare ich mir fürs erste Thema den Link dann reinzusetzen. Mal gucken. Lebst du noch eigentlich, Rüdiger?
Ja, wenn man es so nennen kann, ja, ich existiere. Ja. Worauf willst du hinaus?
Nein, hattest du mal einen Tamagotchi?
Ja, so einen nachgemachten, so einen Fake-Tamagotchi hatte ich mal. Okay. Nicht das Original leider.
Hat wie lange gelebt?
Ach. Stunden? Keine Ahnung. Das ist wie, wie Pflanzen bei mir, die überleben einfach nicht.
Warum erzähle ich das? Es gibt eine App, die heißt Demumo oder Sileme, irgendwie auf Chinesisch. Ich habe es wahrscheinlich jetzt völlig falsch ausgesprochen. Die heißt übersetzt auf gut Deutsch, lebst du noch oder bist du schon tot, je nachdem, wie man es drehen möchte. Und das ist eine sehr minimalistische App, die aber in den App Charts gerade durch die Decke geht. Also da ist ein großer grüner Button drauf, der geht einmal am Tag an. Du hast keine lästigen Anmeldeprozesse, du hast keine Werbung, du hast keine Pop-ups, du hast keine ellenlangen AGBs, gar nichts. Also kurzum, die ist pflegeleichter als ein Tamagotchi. Und einmal am Tag fordert sie dich auf, drauf zu drücken.
Also wie so ein Totmannschalter oder
ganz
so ein
genau.
So, Lebmannschalter.
Ja, es ist genau das ist es. Ja. Weil wenn du das 2 Tage oder 3 Tage hintereinander nicht drückst, schickt die App eine E-Mail an eine von dir vorher hinterlegte E-Mail-Adresse. Das ist das Einzige, was du einstellen musst. Du musst also irgendjemand sagen, diese Person bitte informieren, wenn ich 3 Tage oder 2 Tage nicht gedrückt habe, dann geht es mir nicht gut. Und das boomt gerade.
Das boomt, okay.
Das ist doch das Verrückte, oder?
Na gut, es gab auch mal eine App, die hieß Yo, wo du einfach nur Yo an andere Leute schicken konntest. Also es gibt ja viele dumme Apps, ja. Und ich weiß jetzt auch nicht so, wo ist der Einsatzzweck? Dann weißt du, ah ja, okay, die Oma hat jetzt 3 Tage nicht geantwortet, jetzt ist es dann soweit, oder was?
Also ja, wozu? Ich denke eher, dass es, ja, also da haben sich viele Menschen schon Gedanken gemacht, habe ich gelesen, weil es darum geht, dass Leute einfach beruhigt sind, dass sie wissen, dass sie nicht länger als 3 Tage mit gebrochener Hüfte im Flur liegen. Das ist Punkt 1. Punkt 2 ist, es ist irgendwie so ein Gefühl, das auch die Menschen kriegen, die da drauf drücken, dass sie zumindest nicht ganz allein sind, auch wenn es nur ein Algorithmus ist. Worüber mehr diskutiert wird, ist der Name, ob bist du schon tot, einfach der richtige Begriff dafür ist oder ob man es nicht irgendwie positiver ausdrückt. Also anscheinend ist das eher das Thema. Aber da ist ein bisschen mehr dahinter als über diese Yo-App oder ich habe vor kurzem erst gelesen, kannst dich bestimmt erinnern, es war glaube ich noch iPhone 1, hat einer eine App für, ich glaube 99 Cent in den Store gestellt, iBeer, wo du so ein Bier trinken konntest. Und der
hat natürlich auch gekauft. Das war mega gut. Das war, auf dem ersten iPhone war das absolut die App zum Showen, to show how the display works.
Also ja, und vor allem, wie der Sensor merkt, dass du das Telefon bewegst und drehst. Du hast einfach quasi gefühlt ein Glas Bier, so war es auf dem Display, und dann konntest du ansetzen am Mund und dann floss das Bier in deinen Rachen und leerte sich so. Der Typ ist nur durch diese App mehrfacher Multimillionär geworden und hat sich schlagartig zur Ruhe gesetzt und lebt jetzt, ich weiß jetzt, ich habe es, wie gesagt, vorgestern erst gelesen oder so, Antigua oder Barbados, irgendwie so in der Ecke.
Ja, ich habe es auch gelesen, ich habe die Zahlen nicht mehr parat, aber es waren so abartige Millionensummen, so keine Ahnung, so 100 Millionen Mal verkauft für 99 Cent und so, also richtig also richtig, der hat einen guten Schnitt gemacht, aber war auch witzig, muss man sagen, weil man konnte hinten dran, konnte es einstellen, wenn das Glas leer ist, dann soll das Handy rülpsen. Und du kannst dir vorstellen, bei den Kids, das ist so gut angekommen. Ich weiß es noch, die haben das geliebt und ich auch. Ja, ich auch.
Natürlich, mein Herr.
Du, ich war die Tage mal wieder bei einem Live-Podcast. Mhm. Muss ich erzählen, ich war bei Haken dran. Weißt du, der Gavin Kammerer, der auch bei uns schon mal zu Gast war, hat ja diesen fantastischen Podcast, wo er dreimal die Woche über Social Media redet. Hat angefangen mit Story zu Twitter.
Ja. Schreibe ich auch nicht in die Shownotes.
und der macht jetzt gerade eine Live-Tour und da war ich da, war in München in der juristischen Bibliothek. Warst du da schon mal?
Ich wüsste nicht, was ich da soll. Ich weiß gar nicht, wo die ist.
Ja,
also
genau.
Wahrscheinlich Leopoldstraße irgendwie rechts ab in die Schelling oder so.
Ganz falsch. Im Rathaus. Und wenn du da schon mal drin gewesen wärst, dann würdest du es wissen, weil das ist ein fantastisch schöner Raum. Das kannst du dir nicht vorstellen. Also wirklich, ich mache mal als Kapitelbild ein Foto von dieser Bibliothek. Das ist richtig, richtig schön. Das ist wie in Hogwarts.
Okay, ich war schon mehrfach im Rathaus. Das schon. Ja, ja, da also habe ich so Medaillen gekriegt und Ehrungen mehrfach. Ich möchte es nur einmal erwähnen.
Ja, ja, okay.
Jugend trainiert für Olympia, Finale in Berlin, geschafft damals. Es ist ein bisschen her, ich gebe es zu, aber da gab es dann vom, keine Ahnung, nicht dem Ministerpräsidenten, der war nicht da, von wahrscheinlich war es der Sportminister, der hat uns dann irgendwelche Anstecknadeln gegeben.
Sehr schön. Also war erstmal gar nicht so leicht zu finden, weil diese Bibliothek macht normalerweise um, keine Ahnung, 6 Uhr zu. Es ging aber erst um 20 Uhr los. Das heißt, ich bin erstmal zweimal ums Rathaus gelaufen, um den Eingang zu finden. Also das ist ja auch ein Riesenhaus. Aber ich will gar nicht über das Rathaus reden. Ich wollte über den Podcast reden, weil das war echt spannend. Denn erstmal zu sehen, die Hörer, da waren so 80 Leute oder sowas. Das ist jetzt nicht so eine Riesenveranstaltung, aber schon so ein paar. Und die Hörer von dem Podcast waren, würde ich mal sagen, so alle unser Alter, vielleicht sogar ein bisschen älter, oder viele älter, was ich gar nicht so gedacht hätte für so einen Social Media Themen Podcast, aber es waren wirklich, also gemischtes Publikum, aber relativ viele ältere Leute dabei. Das fand ich spannend. Und alles so Typen wie wir, also nette Nerds, sage ich mal. Also eine super Community, das ist echt, echt toll. Und was mir aufgefallen ist, also der Gavin macht diesen Podcast ja bewusst einfach. Also er nimmt auf, wo er gerade ist. Er hat natürlich Mikrofone und alles und die Qualität passt auch. Mhm. Er schneidet nichts. Ist ihm total wurscht. Ich verstehe es auch, bei der Schlagzahl, die er hat, kann er nicht schneiden. Und warum ich es erzähle, ist, der hat alleine sozusagen da den Podcast quasi also moderiert, wie man es halt so macht. Er hat das aufgezeichnet, er hat das Skript geschrieben, er hat ein Video davon gemacht und hat das sozusagen so gut aufgezeichnet, dass er es am nächsten Tag als Podcast veröffentlichen konnte. Das ist wirklich ganz, ganz fantastisch. Also du weißt, was für ein Aufwand es ist, quasi eine Show zu machen und dann daraus noch einen Podcast zu produzieren. Der hat das einfach so, das wirkt bei ihm wie mit Links und da muss ich sagen, das ist wirklich fantastisch. Und wer diesen Podcast nicht kennt, Haken dran, absolute Hörempfehlung.
Steht in den Shownotes später. Ich mach's doch.
Okay,
sehr gut. Sehr spannend. Du hast ihn wahrscheinlich danach noch getroffen, kurz Hallo gesagt, vermutlich, oder?
Ja, haben wir kurz gequatscht, genau, weil der Hammes war auch da, unser Podcast-Freund, Dominik Hammes war auch da. War nett, also war nett, die Leute mal zu sehen.
Habt einen schönen Abend gehabt. Klasse.
So ist es. Ich habe noch eine Korrektur zu letzter Woche, Tobi, bevor du schon wieder ausholst. Okay. Ergänzung.
Okay.
Korrektur ist vielleicht zu weit gegriffen. Wir haben gesagt, dass die Ring-Kameras die Video-Footage der Kameras, also der Türklingeln mit Kamera, mit Eis teilen.
Ja.
Und das glaube ich auch, dass das nach wie vor stimmt. Aber jetzt hat sich natürlich Ring eingeschaltet, weil es ein Trend war, diese Kameras von den Häusern zu reißen und kaputt zu machen. Mhm. Musste jetzt nochmal ein Sprecher nochmal ein bisschen nachlegen, sagen, nee, also nach unserem Wissen passiert das natürlich nicht und wir teilen das nur mit Behörden im Notfall und nur mit lokalen Ermittlungsbehörden und wir wissen davon nichts und also ziehen sie ein bisschen zurück. Also die Statement von dem Sprecher ist, as we explore the integration, we will ensure that features is built for the use of local public safety agencies only, which is what the program is designed for. Also nur die, sage ich mal, Behörden, die auch für die Public Safety da sind.
Ja.
So, das ist natürlich jetzt eine Interpretationssache. Ja? Also wenn du jetzt die das Weiße Haus fragst, ist ICE dafür da, für die Public Safety? Dann ist die Antwort leider ja.
Ne? Mhm. Also ja, und wir haben ja heute Nacht, wir nehmen am Sonntag, am 25. Januar auf, heute Nacht ja auch wieder gelesen, dass in Minneapolis die zweite Person von ICE am Boden liegend erschossen wurde. Da ist noch relativ wenig bekannt. Es gibt Videos, da kann man sich seine eigene, also ich habe eine Meinung von dem, was ich dort gesehen habe. Das war eine Richtung, da kann, okay, egal, wir wollen da jetzt nicht politisch werden, das wird zu lang. Aber es passt ein bisschen auch ins Bild zu einem etwas, was ich jetzt auch gelesen habe die Tage. Ich habe es jetzt nicht wirklich recherchiert oder tiefer gelesen, deswegen nicht, dass ich was Falsches sage, aber Microsoft hat wohl bestätigt oder ein Gericht hat bestätigt, dass Microsoft Keys für BitLocker rausgegeben hat, also Backup-Keys, das heißt BitLocker, ich sage jetzt mal meine Festplattenverschlüsselung und ein Safety-Key davon wird wohl in meiner Cloud bei Microsoft auch abgelegt und den hat Microsoft wohl in nach gerichtlicher Anordnung, so habe ich es verstanden, ich sage das jetzt bewusst vorsichtig, weil da bin ich jetzt nicht vorbereitet drauf, aber auch an Behörden rausgegeben, damit die eine Festplatte auslesen konnten.
Genau, die sagen, das passiert so 20 Mal im Jahr, dass sie so einen Key rausgeben müssen. Und vielleicht fangen wir mal vorne an, Festplattenverschlüsselung. Also ich bin ein Freund davon. Ich sage jedem, ey, verschlüssel deine Festplatte. Weil wenn dein Laptop geklaut wird, also du musst gar nicht im Fokus von irgendeinem Geheimdienst stehen. Wenn irgendeiner deine Festplatte oder ein Notebook klaut, dann kann er mit die Festplatte ausbauen und kann auf alle Daten zugreifen, wenn die nicht verschlüsselt ist.
Ja.
So einfach ist es.
Ja.
Bei Apple, bei Windows-Laptops hast du immer die Möglichkeit zu sagen, ich möchte diese Verschlüsselung machen. Und das Prozedere, da ist ein Hardware-Chip und der verschlüsselt seine Platte, aber du hast diesen Recovery-Key, dass wenn du das Passwort vergessen hast oder die Platte irgendwo zugreifen musst, dann kannst du über diesen Recovery-Key diese Daten wiederherstellen. Bei Microsoft ist es aber so, als, sag ich mal, Komfort-Feature, dass du diesen Recovery-Key auch in deiner Cloud speichern kannst.
Wo tust du ihn normalerweise hin? Du speicherst ihn zu Hause.
Du speicherst ihn zu Hause auf einen USB-Stick, schreibst ihn ab, keine Ahnung. Also und Microsoft sagt, das ist ein Komfort-Feature. Bei Apple geht das nicht, meines Wissens nach. Bei Apple hast du diesen Recovery-Key, kriegst du angezeigt, wenn du es verschlüsselst.
Ja.
Und that's it.
Ja, ist auch das Einzige, was ich weiß. Aber wie gesagt, ich bin da jetzt nicht vorbereitet, habe das nur thematisch aufgegriffen.
Genau, also man kann das wohl auch verhindern. Also man muss den Key nicht in der Cloud speichern. Aber es ist der Default, wenn ich mich nicht täusche. Und das ist natürlich.
Das habe ich auch gelesen. Ich glaube, dass es bei Managed Systems, also wenn du als Firma unterwegs bist, kannst du es relativ einfach abschalten, dieses Speichern in der Cloud. Bei einer privaten Windows-Installation scheint das wohl über 35 Ecken auch zu gehen, aber ist nicht irgendwie so ein Common Feature, wo du in die Settings gehst und hier mal ein Häkchen wegklickst.
Ja. So, und warum ist das ein Problem? Also du hast natürlich, wenn du jetzt in so einer Ermittlung drin bist und du hast die Festplatte von einem Verdächtigen, dann wie weißt du denn am Ende nach, dass du nur auf diese Daten zugegriffen hast, die jetzt relevant sind für diese Ermittlung? Weil im Endeffekt kann dir keiner nachweisen, dass du nicht alle E-Mails gelesen hast, dass du nicht alle Bilder angeschaut hast und Rückschlüsse auf Dinge ziehst mit dem Inhalt der Platte. Also es ist schon ein krasser Einschnitt in die Rechte von Menschen.
Ja, einfach. Und es geht auch nicht nur darum, wie viel die gelesen haben, sondern dass die überhaupt erstmal lesen können.
Ja, klar.
Vorher ist es Datensalat und dann kriegen die Keys und dann können die Festplatte aufmachen, so wie man früher einfach, keine Ahnung, eine alte Platte vom Flohmarkt irgendwie an seinen SATA-Controller gehängt hat und geguckt, was haben die Leute hier so für Bilder gehabt oder Daten wiederhergestellt, Word-Dokumente wiederhergestellt, haben wir ja alle, glaube ich, einfach aus Spaß und Demo-Testen gemacht und das geht halt durch Festplattenverschlüsselung nicht mehr und deswegen nutzen die eigentlich auch viele Leute. Also geht ja nicht nur darum, dass ich einen Rechner verliere, sondern einfach die Platte danach theoretisch ungelöscht und unproblematisch auch in den Müll geben kann, weil da kommt halt keiner an, wenn der Key nicht da ist.
Ja, absolut, absolut. Also wie gesagt, ist kein Plädoyer gegen Festplattenverschlüsselung, im Gegenteil, aber man muss eben darauf achten, wo speichere ich diesen Key. Und bei Windows, wenn ich den in der Cloud liegen habe, dann ist es eben ein Problem, weil zumindest Microsoft Zugriff drauf hat und meine Platte entschlüsseln kann. Und alle die mit Microsoft kooperieren, letztendlich dann auch.
Das ist der Punkt. Oder die Microsoft aufgrund von Gesetzen zwingen können, das rauszugeben.
Ja.
Und Apple kann es wohl nicht, kann es nicht. Deswegen bringt es nichts, wenn ein Gericht sie dazu verpflichtet, weil die sagen, geht ja gar nicht.
Also genau, wir haben den Key nicht. Das ist die einzige Möglichkeit. Also
ja,
so von daher. Gibt es ja Lösungen, das ist ja das, was ich sagen will. Es gibt ja eine Lösung dafür, ohne sich sozusagen dieser Problematik zu stellen mit Gerichten, dann zu verhandeln. Ja.
Weil wir gerade bei Polizei sind, da habe ich eine schöne Geschichte. Jetzt ist schon unser erstes KI-Thema übrigens. Und zwar in Heber City, das ist in Utah, testet die Polizei gerade eine neue Software, die heißt Draft One und kommt von einem Hersteller namens Axon oder Axon. Axon ist eigentlich bekannt so für, die machen so Bodycams und Elektroschocker und so, also Zeugs für Ermittlungsbehörden, wahrscheinlich auch für ICE und wie auch immer, lauter so Zeugs halt. Draft One verspricht weniger Schreibkram, mehr Streifenzeit. Also die sagen, zwischen 6 und 8 Stunden Schreibarbeit kann dieses Programm jedem Officer pro Woche ersparen. Und die Idee ist folgendermaßen, diese Bodycams, die die Axon auch herstellen, die hast du als Polizist bei deinem Einsatz halt an. Und wenn der Einsatz vorbei ist, gehst du nach Hause und spielst die Tonspur dieser Webcam. Wahrscheinlich ist es ein Videoding und der nimmt nur die Tonspur raus, aber egal, Details. Und dann transkribiert die KI, was bei deinem Einsatz gesprochen wurde und fertigt daraus KI-mäßig einen fix und fertigen Polizeibericht. Mhm. Und soll ich dir was sagen? Das klappt.
Mhm.
Fast.
Fast.
Okay. Ja, was kann da wohl schiefgehen?
Ja, aber Tobi, du weißt bei diesem Thema, ich bin ein bisschen zwiegespalten. Weil ob du jetzt ein Gedächtnisprotokoll des Beamten hast oder so eine Aufnahme, die von einer KI zusammengefasst wurde, da weiß ich nicht, was mir lieber ist. Sage ich dir ganz ehrlich. Ja?
Ich glaube, das Gedächtnisprotokoll, weil ich gebe dir jetzt mal ein Beispiel, was wirklich passiert ist. Ein Officer aus Heber City ist zu einem Einsatz gefahren, hat in einer Wohnung jemanden befragt. Ich weiß jetzt nicht, es stand jetzt nicht drin, was es war, ob das was weiß ich, Lärmbelästigung.
Lass mich raten. Im Hintergrund lief ein Fernseher und das wurde mit aufgezeichnet.
Ja, genau. Okay. Und dreimal darfst du raten, welcher Film lief. Walt Disney küsst den Frosch. Und in Küsst den Frosch, Zeichentrickfilm, geht es darum, dass der grüne Frosch, der eigentlich, was ist er? Natürlich ein verzauberter Prinz, ganz klar, mit einem hübschen Mädchen, Tiana, glaube ich, heißt sie, habe ich nachgelesen. Die finden sich am Schluss. So. Was halt passiert ist, ist, dass die KI natürlich im Hintergrund die Gespräche aus dem Walt Disney-Film aufgenommen hat, genauso wie die des Officers mit der Person, die er oder sie befragt hat. Und die KI dummerweise nicht mehr feststellen konnte, wer was gesagt hat.
Okay.
Und in dem Polizeibericht stand dann drin, dass sich Officer Jackson Brown oder wie immer der auch hieß, während der Vernehmung in einen Frosch verwandelte.
Okay, das ist witzig.
Ja, aber fast.
Ja, aber es liegt ja nicht an der KI an der Stelle, es liegt ja am Rohmaterial, was vielleicht nicht so ganz optimal ist. Ja. Also.
Ja, klar, aber das Problem ist, dass sowas dann in einen Polizeibericht gehen kann. Und jetzt machen wir uns nichts vor. Officer Jackson Brown verwandelt sich in einen Frosch, wird jeder erkennen, dass da was schiefgelaufen ist.
Ja.
Wenn im Hintergrund aber ein Tatort läuft und irgendein Gärtner sagt, ich war der Mörder, ich habe ihn umgebracht und ich habe sogar ein Motiv. Und das dann draufsteht, dass das vermeintliche, die vermeintliche Person, die da ausgefragt wurde, das gesagt hätte, dann haben wir ein ernsthaftes Problem. Das meine ich, darum geht's doch.
Ja, aber also ich hoffe mal, dass dieses Rohmaterial dann auch noch gespeichert wird, dass man dann zumindest darauf beziehen kann und sagen, ey, Moment mal, das habe ich nicht gesagt, das lief im Hintergrund, das war hier der Kommissar bei dem Tatort.
Aber du weißt schon, dass das nicht ein Anruf bei der Polizeiinspektion 43 ist sagt, Jungs und Mädels, da stimmt was nicht, ändert's, und die sagen selbstverständlich, tut uns leid, ich check's nochmal. Nee, bist du dann vor Gericht mit Anwalt und brauchst wahrscheinlich Monate.
Na klar, du musst erstmal wieder beweisen, dass du was nicht warst. Und niemand muss dir beweisen, dass du was warst. Das ist ja schon wieder ein anderer Ansatz.
Ja.
Ich glaube nur, dass diese KI-Agents, dass die schon längst Realität sind. Also ich war letzte Woche in einem Zoom-Call mit 100 Leuten und glaube so 20, 25 haben ihre eigenen KI-Agents dabei gehabt.
Zum Zusammenfassen des
Inhalts. Also Transkript, Zusammenfassung, alles. Das ist schon, in bestimmten Bereichen ist das schon ganz normal.
Ja, ja. Oder wir, unter uns, ich halte die Idee von dieser Software ja gar nicht blöd. Ich denke mir nur, wir müssen einfach Mittel und Wege haben, um Fehler, und die werden einfach passieren, auch wenn sie besser wird, diese Fehler werden immer passieren, zu verhindern oder einen Weg zu haben, wie man sehr einfach und sehr schnell sowas korrigieren kann als Opfer, ohne dass du erstmal in die Mühlen der Justiz oder was immer kommst. Das ist ja das Problem.
Ja, aber wie soll es funktionieren? Also, weißt du, wenn ich jetzt überlege, du hast jetzt hast einen Konflikt mit einem Polizisten zum Beispiel, keine Ahnung, normale Verkehrskontrolle, der hat seine Bodycam laufen und zeichnet das auf. Im Hintergrund läuft einer vorbei, da fährt einer vorbei und ruft fuck you. Und dann kann er nachher sagen, hey, Moment mal, du hast mich ja beleidigt, war ja Beamtenbeleidigung. Und dann musst du erstmal wieder beweisen, hey, das ist nicht meine Stimme gewesen. Und also die Problematik ist
ja, aber ist klar. Das ändert ja von einem Gedächtnisprotokoll auch nichts. Wenn der das so wahrnimmt und reinschreibt, dann ändert ja nichts.
Ja, stimmt. Also, ja, das.
Es ist schwierig, ja.
Es ist schwierig.
Ja, also, es macht es nicht besser, aber vielleicht, weniger Schreibarbeit, mehr Streifendienst. Mal gucken, was rauskommt.
Wir müssen heute über eine App sprechen, die ich nicht benutze. Also auch noch nie benutzt habe, bin ich auch sehr froh drum, und ich glaube, du auch nicht. Es geht um TikTok.
Ja. Da hast du recht, habe ich noch nicht benutzt. Also ich habe schon mal TikToks gesehen, logischerweise, weil es gibt ja Links dazu in Threads oder wo auch immer. Dann geht man drauf, dann kann man ein lustiges Video gucken. Wenn man Glück hat, manchmal sagt er gleich, registriere dich zuerst und ansonsten weiter geht's nicht.
Und hast du schon mal irgendwas das Gefühl gehabt, du hast was verpasst oder hast du was vermisst, weil du nicht auf TikTok bist?
Nee. Nicht wirklich.
Ich auch nicht. Ich habe natürlich oft die Diskussion, warum darf man bei uns kein TikTok installieren, und ich versuche es immer so ein bisschen zu erklären, dass die App weitreichende Privatsphäre-Eingriffe mitbringt und auch der Content, der gezeigt wird, einfach die Leute verblödet, aber das ist ein anderes Thema. Ich möchte auch was ganz anderes hinaus. TikTok hat jetzt das amerikanische Geschäft verkauft. Das war ja sozusagen eine Vorgabe oder ein Gesetz in den USA, dass TikTok USA, wenn sie da weitermachen wollen, das amerikanische Geschäft verkaufen müssen. Das ist ein Gesetz. Also TikTok war de facto eigentlich verboten dort. Nur dieses Verbot wurde ausgesetzt bis jetzt eben letzte Woche. Also es wurde mehrfach verlängert, diese Aussetzung des Verbots. Weil Verhandlungen liefen und das Geschäft ist jetzt verkauft worden an Oracle. Also zumindest einen Teil. Also die
Larry Ellison,
ein Trump-Vertrauter. Ja, also
auch.
Ja. Kann man so sagen, ja. Also es sind jetzt sozusagen die Eigentümer von TikTok USA sind jetzt Oracle, dann das Investmentunternehmen Silver Lake und ein Investmentfonds MGX aus Abu Dhabi. Die haben zusammen 45% an TikTok USA, und ByteDance, also der ursprüngliche Besitzer, hält noch 20% der Aktien. Der Rest sind weitere ByteDance-Investoren. Also das sind quasi Streubesitz, keine Ahnung. Das heißt, die haben insgesamt 45% sozusagen dieser Fonds, Silver Lake und Oracle. Also das ist jetzt über den Tisch gegangen, und der Wert sind so weit 14 Milliarden ist das wert in den USA. Also schon.
Ja. Siehst mal, was unsere Daten wert sind. Schon krass.
Ja, und die ersten Änderungen sieht man jetzt schon. Also es kam dann am Tag danach eine Änderung der AGB. Jetzt ehrlich gesagt keine Ahnung, ob das jetzt mit der Übernahme schon zusammenhängt, weil das schon sehr schnell geht. Aber das ist schon krass. Und die Leute wollen jetzt auch weg von TikTok, nachdem ich muss jetzt ein paar Sachen vorlesen aus den englischen AGB, weil es, wie gesagt, erstens nutzt man kein TikTok, zweitens ist es jetzt in USA, für TikTok USA. Ja. Also TikTok schreibt in den AGB, dass sie auch jetzt sensitive persönliche Informationen sammeln. Zum Beispiel your racial or ethnic origin, National Origin, Religious Beliefs, Mental or Physical Health Diagnosis, Sexual Life or Sexual Orientation, Status of Transgender or Non-Binary, Citizenship or Immigration Status or Financial Information.
Jetzt mal, also okay, also erstmal wow, aber erstmal einen Schritt zurück. Glaubst du im Ernst, die Chinesen haben das nicht gemacht?
Naja, wahrscheinlich hast du recht, ja. Aber zumindest steht es jetzt ja drin und sie geben sich jetzt auch das Recht, das zu tun.
Ja.
Also, dass so eine App Dinge tut, die sie normalerweise nicht darf, im Hintergrund kann man relativ schlecht beweisen. Und auch ByteDance kann nicht beweisen, dass sie es nicht getan haben. Deswegen ist das ein relativ schwer, also kann sein, kann auch nicht sein. Ja. Nur jetzt ist es halt Fakt, jetzt steht es drin und sie werden das tun. Und das ist der Unterschied. Jetzt wissen wir, das wird alles gesammelt. Ja.
Ja.
Und das ist natürlich krass. Also um mal ein paar Sachen zu geben. Also TikTok sammelt natürlich alles, was du hochlädst. Ja. Also auch das, was du nur als Draft hast und niemals postest. Also deine, alles, was du quasi
deine Gedanken, wo du dann dir denkst, aha, besser doch nicht abschicken.
Besser doch nicht abschicken, ja. Deine privaten Nachrichten natürlich und die werden auch gesammelt und auch reviewed.
Auch, also, auch lustig. Heißt Private Message.
Ja. Ich glaube, das heißt sogar Direct Message. Also das heißt zumindest.
Gut. Dann ist nicht gelogen.
Dann natürlich alles, was du in ein AI eingibst. Also TikTok hat wohl auch eine AI, keine Ahnung, ja. Also alle Fragen und Antworten werden gespeichert. Dein Clipboard, also deine Zwischenablage, wenn du die App öffnest, wird ausgelesen. Also, was? Ja, genau.
Alter, ernsthaft?
Ja, klar. Also Clipboard wird ausgelesen, die Kontakte auf deinem Phone, also wenn du es synchronisierst, wenn da deine Kontakte auch mitgespeichert.
Wie bei WhatsApp?
Ja, so jetzt pass auf. Face prints and voice prints can be extracted from your videos. Also du lädst ein Video hoch und die machen ein Profil von deinem Gesicht und von deiner Stimme.
Wow,
ja.
Also wie PIM-Eyes quasi.
Okay. Wie PIM-Eyes, genau.
Die Gesichtserkennung, die wissen dann also genau, wer ist auf dem Video gemeinsam drauf. Wenn die andere Person auch einen TikTok-Account hat, wissen die genau, aha, guck mal, die kennen sich, selbst wenn die nicht die Accounts verknüpft haben oder waren an derselben Stelle, haben an derselben Demo teilgenommen und so weiter und so fort.
Genau, da kommen wir auf das nächste Thema, Location-Data natürlich, klar.
Ja, logisch.
Das ist relativ, ja, klar, würde ich sagen. Das machen fast alle Apps in der Richtung. Tastatureingaben, Pattern. Also quasi machen einen Fingerprint auf deine Tastatureingaben, damit sie sehen können, okay, da tippt jetzt wahrscheinlich ein anderer als normalerweise.
Das müssen wir vielleicht mal erklären. Da kenne ich eine Software, da war ich noch bei der DT System, glaube ich, in der Hansastraße in München. Das ist 1999 bis 2005 gewesen. Da hat ein Professor von der Uni, ich glaube, es war Regensburg, ein sehr geiles Tool auf den Markt gebracht, der nämlich genau das erstmals gemacht hat. Der hat dein Tippverhalten ausgewertet und du brauchtest kein Passwort mehr. Du tipptest also einen Satz ab, den er dir vorgegeben hat. Das Leben ist schön. Und er hat gemerkt, wie du DAS tippst. Also da gibt es dann die Möglichkeit zu gucken, wie viele Millisekunden liegen zwischen D und A, wie lange brauchst du fürs S und so weiter und so fort. Und je länger dieser Satz war, desto sicherer war es natürlich. Also du musstest nicht viel abtippen, also wirklich nur ein oder zwei Sätze und konntest dir so das Passwort ersparen. Also das war total cool. Und die Software habe ich auch ein bisschen promotet damals und habe versucht, die weiterzugeben, aber irgendwann hat sich's erledigt. Aber der entscheidende Punkt ist, du kannst anhand eines Tippverhaltens, wie du einen Text tippst, sehr schnell erkennen, welche Person das ist. Das ist wie ein Fingerabdruck. Das ist echt erstaunlich, weil wir alle unterschiedlich tippen.
Genau, und TikTok weiß unter anderem aus diesem Grund genau, wer du bist. Und zwar, ich zitiere jetzt wieder aus den AGB. Wie sie dieses Profile von dir erstellen. Und mit diesem Profile können sie dich eben auch deviceübergreifend wiedererkennen. Also, technical information from your device, network and application, including your IP address, user agent, mobile carrier, time zone settings, identifiers for advertising purposes, model of your device. Also hier geht es quasi darum, was habe ich für ein Gerät, aus dem Netzwerk komme ich, welchen Operator habe ich, diese Informationen. Aber es geht noch weiter. The device system, network type, your screen resolution and operating system, app and file names and types, keystroke patterns or rhythms, battery state, audio settings and connected audio devices. Und das ist natürlich ein Punkt, weil ich habe ein iPad und ich habe ein iPhone und beide sprechen mit meinen AirPods. Und die AirPods haben einen Namen. Und wenn das sozusagen die App sieht, aha, der hat jetzt wieder diese gleichen AirPods mit dem gleichen, mit der gleichen Bluetooth-Adresse, gleicher Name, dann ist das wahrscheinlich der gleiche Typ, weil die steckt er wahrscheinlich keinem anderen ins Ohr. Also darüber erkennen sich dann wiederum, ja.
Und also, wenn die mit diesen Typing-Patterns erkennen, ob du oder ich in deinen Account was reingetippt haben, dann bringt's mir nicht, wenn ich in die App reinschreibe, was weiß ich, Trump ist ein Arsch, um dir das unterzujubeln, weil die feststellen können, ach guck mal, nee, der Rüdiger hat recht, der hat das gar nicht gesagt. Sondern das war jemand anders, der sich an seinen Account hingesetzt hat und das in seinem Namen getippt hat.
Vermutlich, genau. Und dann, we automatically assign device IDs and user IDs and may use this and other information to identify your activity across devices. Also, es steht einfach schwarz auf weiß da. Ja. Und diese Aktivitäten nutzen sie natürlich auch, um dich außerhalb von TikTok zu tracken, damit sie diese Daten wiederum für Werbung und Werbetreiber Werbeindustrie weitergeben können. Also, ja, es ist heftig, ja. Also jetzt wird es noch heftiger, Tobi. Also ich sehe schon, du schwitzt schon, dir läuft schon die Suppe runter, aber es wird noch schlimmer. So, jetzt haben sie diese neue AGB, die wirklich ein Schlag ins Gesicht ist. Und du machst die TikTok-App auf, dann geht ein Pop-up auf, wo es drin steht, hier sind unsere neuen AGB und du hast einen Button, der heißt, ich habe es, glaube nur Consent. Also du musst die quasi akzeptieren, bevor du reinkommst überhaupt erstmal.
Sonst geht's gar nicht mehr.
Kommst nicht rein. Ist natürlich der absolute Wahnsinn, weil du kannst nicht mal in die App reingehen und sagen, ich habe keinen Bock auf den Scheiß, ich lösche jetzt meinen Account. Du musst erst diese AGB bestätigen, womit du quasi sagst, ja, nimm das Ganze für AI-Training und dann kannst du deinen Account löschen.
Okay, dann ist eh vorbei.
Dann ist schon vorbei, ist rum ums Eck, ja. Also für die Zukunft ist natürlich dann kein Problem mehr, aber deine ganzen Daten, die du schon gegeben hast, sind dann schon drin. Jetzt gibt es natürlich dann eine Möglichkeit, also ich kann es nicht verifizieren, weil wie gesagt, weder USA noch TikTok. Die eine Hälfte sagt, ja, wenn du Flugmodus anmachst, dann hast du die Möglichkeit, deinen Account zu löschen oder reinzukommen und das zu löschen, bevor sozusagen dieses Pop-up kommt. Glaube ich nicht, dass es funktioniert. Weil
Ist ja lokal, ja.
Eben, ja. Und die anderen sagen, wenn du über den Browser reingehst, dann hast du noch die Möglichkeit, das zu machen, bevor du sozusagen so eine Info zur AGB bekommst. Aber wie viele Leute machen das? Also
niemand. Das ist eine 99,9% Handy-App.
Genau, die haben keinen Computer mehr. Also ja, die haben keinen. Und dann bist du da drin. Ja, und dann habe ich auch so Leute gelesen, so, ja, ich habe das jetzt bestätigt und habe dann meinen Account gelöscht. Sag, ja, okay, immerhin. Aber das erstmal ist das Kind schon in den Brunnen gefallen.
Krass.
Also da frage ich mich, wie legal kann das sein? Also ich muss doch mir die Möglichkeit haben, sowas abzulehnen und dann sagen, nee, dann leck mich am Arsch, ich möchte kein Teil mehr von eurem Netzwerk sein.
Naja, die Frage ist, wie legal ist es in den USA?
Und, ja, klar.
Da ist es, kann ich mir durchaus vorstellen, dass das machbar ist. In der EU, glaube ich, könnte es schwieriger sein. Die Frage ist nur, ob sie es einfach so anfangen, weil bis du geklagt hast und dann durch ist, haben doch eh schon 95% Content geklickt,
genau.
Dann ist eh schon vorbei.
Und das
dann
ist eh schon rum.
Ja.
Ich weiß noch, Microsoft hatte das mal, ich glaube, das war eine Windows-Version.
Ah ja.
Windows 95, 98, wo sie gesagt haben, mit dem Aufmachen der Packung stimmst du unseren AGB zu oder sowas, ne?
Irgendwie so, genau. Gab auch damals schon verhältnismäßig krassen Ärger, ne? Auch wenn das noch nicht so viral war.
Ja, aber die mussten das ändern dann. Zu Recht. Also ich meine, hallo, ja. Aber was soll das? Also,
Was Nettes erzählen mal?
Hast du was Nettes?
Ja, ich habe von dir was Nettes gehört und ich würde mir wünschen, dass du es mir nochmal erzählst.
Okay.
Ich sag nur, kaputtes iPad. Also klingt jetzt nicht schön. Ja. Aber ich fand die Geschichte trotzdem richtig witzig.
Also wir haben ein iPad in der Familie, was auch Kinder nutzen dürfen. Und das ist zum wiederholten Male, obwohl es normalerweise in einem Case sein sollte, ist es aber leider runtergefallen, das Display war kaputt.
Ohne Case runtergefallen.
Ohne Case, ja. Warum es ohne Case war, ich konnte es noch nicht, ich konnte die Situation nicht ganz reproduzieren, aber es war auf jeden Fall nicht
sie,
dem Case runtergefallen.
Sie hat noch nicht gesprochen, sie ist aber nicht mehr im Keller.
Nee. So schlimm ist es nicht, aber sage ich mal, angepisst. Ja.
Ja.
Weil es, wie gesagt, nicht das erste Mal war und so ein scheiß iPad-Display kostet halt 150 Euro. Ne? Mhm. Also,
ja.
Naja, und dann war die Strafe natürlich erstmal, okay, jetzt gibt's halt kein iPad mehr, haben wir halt keins mehr. Mhm. Hast halt Pech gehabt. Musst sparen. 150 Euro und das ist viel Geld. Also das ist, das dauert. Ja. Und das war, glücklicherweise war es vor Weihnachten und dann konnte man sozusagen mit Weihnachten so ein bisschen drehen, dass es dann über ein paar Wochen dann irgendwie hingedreht hat, dass es das Geld zusammen hat.
Aber erzieherisch muss ich sagen, Respekt. Ich finde das super. Auch nicht irgendwie nach zwei Tagen eingeknickt und selber bezahlt, sondern wirklich erzieherisch.
Wo soll ich das Geld hernehmen, Tobi? 150 Euro, ja. Naja, wir haben es dann reparieren lassen, sind dann zu so einem Laden gefahren, wo ich auch das letzte Mal schon war. Und die haben das auch toll gemacht, haben es super gemacht. Ich mache keine Werbung für den Laden, weil es gab ein bisschen Hickhack. Und ich glaube, darauf willst du hinaus, ne? Auf den.
Ja, du bist mehrfach hingefahren.
Ich bin mehrfach hingefahren, ja. Also zum einen war es beim ersten Mal, war es nicht fertig, wie vereinbart, dann müssen wir nochmal hinfahren. Und dann habe ich dann gesagt, okay, wir würden es jetzt gerne abholen. Ich komme dann vorbei. Ich komme am Dienstagabend vorbei und hole das iPad ab. Dann so, ja, kein Problem. Dann fahre ich Dienstagabend hin und sagt er, das liegt jetzt noch beim Kollegen, es ist noch nicht ganz fertig, können Sie noch eine Stunde warten? Also so vor Ladenschluss. Ich so, nee, kann ich nicht, weil ich habe auch noch was anderes zu tun. Ihr habt jetzt 20 Minuten, das Teil fertig zu machen und dann habt ihr das fertig. Dann so, ja, okay, kein Problem. 20 Minuten später komme ich hin, das iPad schaut super aus, funktioniert, es hat so eine Schutzfolie oben drauf, weißt du, wie beim neuen Display, die du abziehen kannst. Mhm. Hab's dann einfach so genommen, wie es ist, in die Tasche gesteckt, bin nach Hause gefahren, zu Hause, überglückliches Kind, so hier, dein iPad, was du dir jetzt quasi vom Mund abgespart hast, ist wieder da. Sie freut sich wirklich in Ast ab, zieht die Folie ab und mit der Folie zieht sie das Display ab. Komplett. Das komplette Display hängt an der Folie. Ich denke, das kann doch nicht wahr sein.
Die haben es nicht geklebt.
Die haben es nicht geklebt. Die haben vergessen, das Ding zu verkleben. Oder schlecht verklebt, ich weiß es nicht. Also ich am nächsten Tag wieder habe angerufen.
Moment, ganz kurz.
Ja?
Also die hat an der Folie gezogen und das Display kam quasi aus dem Gehäuse mit raus.
Ja.
Dann hat sie es wieder reingelegt und trotzdem benutzen können. Erstmal, also vorsichtig.
Ja, hat sie. Also es hat dann funktioniert, aber sie wollte es mir nochmal zeigen und beim Zeigen hat sie natürlich das Flachbandkabel abgerissen. Und ich habe schon geschrien, so nein, lass, nein und zack. Und dann ging es natürlich nicht mehr. Und dann habe ich da angerufen und gesagt, hier, pass auf, da folgendes passiert. Bringen Sie mal vorbei. Dann bin ich ein paar Tage später wieder hingefahren und dann sagt er so, ja, der Chef ist jetzt nicht da und das ist natürlich jetzt blöd. Ich gebe ihm das jetzt mal und er ruft sie dann an und sagt ihnen dann, was das kostet. Dann sage ich,
was?
Ich weiß ihn schon, ich kann ihnen schon sagen, was das kostet. Das kostet gar nichts. Das kostet gar nichts, weil ich bin kurz vorm Ausrasten. Ich bin jetzt hier, keine Ahnung, 5-mal da gewesen. Ihr gebt mir das iPad. Und meine Tochter ist überglücklich, reißt das Ding ab und ihr habt es jetzt geklebt. Ja, also der lange Rede, kurzer Sinn, sie haben es dann repariert und es war auch viel günstiger dann am Ende. Und das ist die beste Geschichte. Also dann war ich mit meiner Tochter da und dann sagte sie, ja, kostet 119 Euro. Mhm. Dann sagte sie, das ist ja billiger gewesen. Das ist ja viel billiger gewesen. Dann sagt sie, ich habe ja jetzt 31 Euro gespart.
Hat sie gerechnet?
Ja, sie hat gerechnet. Also weil ich von 150 ausgegangen bin, sagt, habe ich jetzt 31 Euro gespart. Dann sage ich, nein, Schnucki, du hast 119 Euro verloren. Du hast gar nichts gespart. Du hast einfach nur weniger verloren. Aber in ihrer Wahrnehmung hat sie gespart. Ja.
Jetzt habe ich es nicht ganz verstanden. Habt ihr dann erst beim zweiten Mal bezahlt? Also beim ersten Mal abholen hast du doch schon.
Da habe ich schon bezahlt. Ja klar, habe ich bezahlt.
Und beim zweiten Mal nochmal?
Nein. Beim zweiten Mal habe ich nichts mehr bezahlt. Nein. Das war das.
Okay, sie hat bloß mitbekommen, dass es 119 gewesen wären, sage ich jetzt mal. Okay.
Genau.
Gut.
Genau, also wir haben nur 119 bezahlt insgesamt für die Reparatur, was auch so viel Geld ist für ein iPad, was einfach nur blöd runterfällt, weil es nicht im Case war.
Ja.
Und weißt du, warum es nicht im Case war? Ich weiß, warum es nicht im Case war.
Ja, sag.
Da krieg ich schon wieder Puls. Ich krieg echt Puls, wenn ich drüber nachdenke. Weil das Case, Papa, das Case ist nicht so schön.
Ist nicht dein Ernst?
Nein, es ist schwarz. Ist nicht so schön.
Es ist nicht dein Ernst. Muss da es rosa sein? Da raste
ich aus. Ich weiß, ja. Okay, gut. Aber jetzt ist es.
Okay. Mensch, du, wir sind bei 40 Minuten, ich habe noch einiges, weil ich wollte im Zusammenhang mit dieser Geschichte auch noch erzählen und fragen, ob deine Mitbewohnerin, deine Junge, die jetzt wieder glücklich ein iPad hat, wahrscheinlich immer so abgelenkt ist, wenn sie nebenbei Fernsehen guckt, dass sie den Plot nicht mitbekommt. Kann das sein?
Ja, ja, klar.
Du weißt, worauf ich hinaus will.
So funktioniert es bei uns. Ja, ja, ich weiß, worauf du hinaus willst.
Ich bin auch so einer. Ich sitze auch beim Fernsehen immer wieder am Handy und gucke irgendwas nach. Also ich schaue nach, oh, hat der Rüdiger mir geschrieben? Nein, schade. Und so weiter. Und
meine aber das Frau ist ja sehr selten, weil wir schreiben uns sehr viel privat. Sehr viel.
Ja, deswegen kriege ich auch ab und zu einen Rüffel von meiner Frau, zu Recht auch, wenn wir zum Beispiel beim Fernsehen sind, also nicht linear, sondern auch beim Streamen oder sonst irgendwas. Und ich wieder nicht aufpasse, weil ich nachgucke, ob der Ifo oder du jetzt wieder, wer das Bing ausgelöst hat.
Die ist eifersüchtig.
Ist einfach eifersüchtig. Nein, die ist einfach genervt und ich verstehe sie auch, völlig zu Recht. Jetzt kommt aber was dazu, was das Ganze noch schlimmer macht. Das hast auch du oder die Info mir genau in diese Gruppe geschickt, die immer abends Bing, Bing, Bing macht. Matt Damon hat bestätigt, dass Netflix Filmemacher anhängt, den Plot, also wer war's oder wie ist die Auflösung der Geschichte, mehrfach in Dialogen zu wiederholen, weil die Aufmerksamkeit der Zuschauer geringer ist, weil die Hälfte am Handy daddelt. Mhm. Alter, deswegen sagen die dreimal, der Gärtner war's. Oh nee, echt, der Gärtner war's? Ja, ich sag's dir, ich hab's auch nicht geglaubt, der Gärtner war's. Nein, der Gärtner. Und dann schrecke ich auch auf und schau auf von meinem, was weiß ich, Threema, wo wir uns schreiben, oder Signal, und denk mir, nee, der Gärtner, Schatz, der Gärtner war's, sage ich dann zu meiner Frau. Und sie sagt, das haben sie jetzt auch schon 7-mal gesagt, hast du es nicht mitbekommen? Das machen die mit Absicht.
Ja, das beeinflusst. Also ich meine, ich finde das ja prinzipiell gar nicht schlecht. Also die holen halt die Leute da ab, wo sie sind. Das ist halt am Handy.
Ja,
das verändert einfach die Art, wie Content erstellt wird.
Ja,
also
ja, massiv.
Ich hätte auch nie gedacht, dass ich hier die Hochkant-Fotos und Videos so durchsetzen.
Also stimmt, ist einfach falsch. Also das Format ist einfach falsch. Machen wir uns nichts vor.
Ja, ich finde es immer noch scheiße. Ich habe viel fotografiert und ich habe wirklich ganz, ganz selten Hochformat fotografiert, weil ich es einfach von der Kamerahaltung unbequem finde und weil mir die Bilder auch nicht gefallen. und ja, jetzt bist einfach raus. Also du machst einfach die Fotos und Videos hochkant. Nee?
Kleine Werbung, guck dir einfach eine Ausstellung an von, ich sage jetzt mal, fast quadratischen Fotos. Ich war letztens in einer Ausstellung von Helmut Newton, der Top-Fotograf, sage ich mal, der, bevor er mit seiner, wahrscheinlich Hasselblatt oder was auch immer der nutzte, die Fotos gemacht hat, vorher die Models so aufgestellt hat und dann mit einer Polaroid erstmal geguckt hat, ob es wirklich wirkt oder nicht. Und diese Polaroids sind Ausstellungen. Also es gibt eine Helmut Newton Polaroid-Ausstellung, die ist richtig klasse. Da muss man vorher einen Film gucken, der dauert eine Stunde. Da dachte ich mir, ach, das kann nicht sein. Ich gehe da 20 Minuten durch eine Ausstellung und muss mal vorher eine Stunde Film angucken. Aber der hat sich gelohnt. Der war wichtig, dass man wirklich die Bilder, die dann dort hängen, versteht und auch die Geschichte dahinter weiß. Also ist in München noch bis Ende Februar, glaube ich, und kostet auch nichts.
Wo ist das wieder in Fünfhöfen oder wo ist das?
Nee, das ist da bei der Hypo-Dingsbums Kunstausstellung da, die Ecke, also unterhalb vom Friedensengel. Irgendein Dingsbumsplatz, ich weiß den Namen jetzt nicht. Ich schreibe es in die Shownotes.
Ich war schon mal bei einer Helmut-Duden-Ausstellung genau da in München vor, das müsste jetzt 8, 9 Jahre her gewesen sein. Da gab es auch den Film und Fotos, das ist fantastisch. Also den muss man sich anschauen, ganz, ganz toll.
Ja.
Da hat man gleich Lust, wieder zu fotografieren.
Ja, der Typ ist ja jetzt auch ein bisschen älter, sag ich mal. Blöde Überleitung. Weißt du was, aber in diesem Jahr, 2026, 30-jähriges Jubiläum feiert? Der USB-Anschluss.
Was, ernsthaft?
Ja, 30 Jahre USB. 1996 kam USB 1.0 raus mit einem USB-A-Stecker. Jetzt ganz kurz nochmal, das kennen wir ja alle. Es gibt ja USB 1, 2, 3, 3, 1, 3, 2 und mittlerweile auch 4 und 4.2. Und das sind, ich sage jetzt mal, die Geschwindigkeiten, vereinfacht gesagt. Und dazu gibt es USB A, B und C. Klammer auf, es gibt auch einen AB, der hat sich gar nie durchgesetzt. Das sind die Steckertypen. USB-A ist das, was wir als typisches USB noch kennen, was man auch, dieser etwas größere Stecker, den man auch verkehrt rum reinstecken kann, oder nicht verkehrt rum, aber man permanent verkehrt rum ankommt und der dann nicht passt. Was ist denn USB-B? Sagt dir das was?
Ah, ist der für die Drucker, dieser ganz komische?
Genau, dieser so ein bisschen quadratische, ja, mit abgerundeten Ecken, den man bei Scannern oder sowas früher auch Druckern hatte. Genau, das ist USB-B. Und dann gibt es noch Mini und Micro in allen Varianten logischerweise. Und jetzt durchgesetzt seit USB 3.1 ist der USB-C-Stecker, den man auch in allen Richtungen mehr oder weniger
1996, da hatte ich noch, also da hatte ich, glaube ich, gerade meinen Pentium 90 oder Pentium 75, der hatte noch Anschlüsse so DIN und PS2 und so. Also da war nichts mit USB, das war ja Raketenwissenschaft dann.
In der 96 kam aber das raus und hat das erste Mal Mäuse und Tastaturen mit dem PC verbunden. Also da mussten wir diese PS2-Stecker, türkis und rosanen Stecker nicht mehr haben. Hatte 1,5 Mbit Durchsatz, also das ging gerade nur so für Mäuse und Tastaturen. Und bei Modems in Fullspeed 12 Mbit, also quasi nix. 2000, also aber 4 Jahre später, hat sich das Ganze verdoppelt, also von der Geschwindigkeit, das war USB 2. Und 2008 USB 3 mit 5 Gigabit und mittlerweile sind die ja schon auf, keine Ahnung, 10 Gigabit oder drüber sogar.
Ja, okay, also ich überlege gerade, ich habe ein Notebook gekauft, das müsste 2000 gewesen sein, da hat der hatte schon USB, also hat es noch so 2-3 Jahre gedauert, bis es in die Consumer-Welt gekommen ist dann letzten Endes, ja.
Genau, du brauchtest ja auch Adapter, um dein PS2 ans USB anzustecken, dann,
ja, also
deine Tastaturen hatten
stimmt.
das ja auch.
Ja, ich erinnere mich, ja, witzig.
Ja, aber es gibt jetzt USB 4, also ich habe immer gedacht, so USB 3.2 ist das letzte, nein, stimmt gar nicht, schon 2019 kam USB 4, schaut genauso aus, ist halt einfach schneller. Mhm. Bis zu 80 Gigabit pro Sekunde. Das ist schon mal heftig, muss man sagen. Das sind fast, also im Vergleich zu dem, zu der ersten Version, über 50.000 Mal schneller. Schon krass.
Ja, krass. Hast du schon alles auf USB-C bei dir?
Nein, leider nicht. Also ich habe natürlich auch gerade für meine Demos noch viele Altgeräte, die alle USB-A haben. Ich habe halt ganz viele Adapter. Mhm. Und Adapter ist einfach frickelig, weil du so einen großen Stecker auf so einen kleinen, dann ist er echt frickelig, weil ich muss sagen, so ein normales USB-C-Kabel hält echt gut. Ja. Wenn du aber dann so ein Kunststoffklotz mit USB-A noch dran hast, schaut A blöd aus und B merkt man, dass es ein bisschen wackelt dann.
Ja, geht mir auch so. Es gibt einfach noch viele Altgeräte, die du nicht wegschmeißen willst oder kannst, die halt jetzt mit USB-A kommen. Aber so langsam, sage ich mal, kommen wir dahin. Ja, also die USB-C-Dichte steigt langsam, was
das stimmt.
Wunderbar.
Ich habe zum Schluss noch eine ganz kurze Sache, die ich in einer Minute oder zwei vielleicht kurz mal erzählen möchte. Vielleicht werden wir nämlich über ein Thema noch mal sprechen. Wir haben auch ein paar Mal geschrieben auf der CES, auf der Consumer Electronics Show oder Electronics Show heißt sie, wurde ja ein smarter Lego-Stein vorgestellt.
Oh ja.
Der richtig coole Sachen machen kann, Geräusche, und du kannst dann irgendwie dein Raumschiff macht dann und du kannst schießen, macht solch und
nicht
leuchtet.
Dein Raumschiff, sondern dein X-Wing oder dein TIE Fighter, Tobi.
Ja, also. Lego TIE Fighter oder X-Wing, du hast recht. Aber über den müssen wir mal reden, wenn sich ein bisschen was zeigt, was der alles so kann, und vor allem, es scheint ja auch nicht gerade günstig zu sein. Aber wie gesagt, da kommen wir mal drauf, wenn irgendeiner den mal hat.
Das gilt für Lego allgemein. Also Lego ist super teuer.
Ja, das stimmt. Ja. Das stimmt. Aber wie gesagt, nicht jetzt. Ich wollte nur sagen, auf dieser CES sind drei Sachen vorgestellt worden, die mich so ein bisschen angeteasert haben, und wollte die kurz erzählen. Es gibt einen kabellosen Fernseher.
Mhm. Ja, also auch genau. ohne Stromkabel?
Das war auch meine erste Idee. Kann ja gar nicht gehen. Also Batterie ja, aber dann mussten trotzdem irgendwann laden. Natürlich hat der ein Stromkabel. Also damit war das Thema, wo ich mir auch gedacht habe, Clickbait, der ist nicht kabellos. Der hat natürlich Strom, aber du kannst ihn theoretisch über, ich sage immer, das Outlet in der Wand, wo die Lampe rauskommt, anschließen. Ja. Und dann machen die Folgendes. Du hast dann eine zusätzliche Box, die kannst du dann in deinen Schrankwand stellen, wo es keiner sieht. Und der hat dann 7 HDMI-Anschlüsse und streamt dann rüber.
Ja, also, ist nichts Neues, gibt es seit Jahren von Samsung, also das ist nichts Neues.
Ja.
Das ist keine Innovation, sage ich mal. Aber scheint gut zu funktionieren, weil ich kenne jemanden, der hat so ein Teil, und das funktioniert wirklich auch schnell genug, weil ich auch gefragt habe, so du, wie ist das jetzt mal, kann irgendwas spielst, und die Reaktionszeit, sagt er, merkst keinen Unterschied zum HDMI-Kabel. Das ist ganz cool.
Na gut. Apropos Samsung, das wäre das zweite gewesen. Samsung hatte gesagt, wir werden KI in jede Kategorie und jedes unserer Produkte integrieren. Also, ja. Beispiel, sagten sie selbst, und jetzt kommt's. Pata, was ist das KI-Ding, was Samsung haben könnte? Im Kühlschrank erkennt es Lebensmittel und schlägt Rezepte vor mit Google Gemini. Und dann dachte ich mir, Leute, das ist wie damals, als LTE rauskam und die Telekom und Vodafone und alle händeringend nach der Killer-Applikation gesucht haben, die unbedingt LTE braucht. Und die gab's damals noch nicht. Wir haben also noch nicht so viel Videos geguckt und so weiter.
Der smarte Kühlschrank kommt immer als die Applikation.
Das langweiligste überhaupt. Also ich verstehe es nicht. Und vor allem weiß die KI dann ja nur, was ich im Kühlschrank habe und gar nicht, ob ich das Gewürz XY, was im Schrank steht oder nicht gekühlt werden muss, überhaupt vorrätig habe. Also das ist das, egal. So, was ich, ja?
Das ist ein Thema, da können wir gerne mal eine extra Folge zu machen, weil diese ganze Smart Home und sage ich mal weitergedachte Digitalisierung im privaten Umfeld, das finde ich eines der spannendsten Themen. Ich habe da mit, keine Ahnung, in den 90ern ein Buch geschenkt bekommen. Total digital heißt das. Von, glaube, Nicholas Negroponte oder so. Ein Professor, der damals schon Ideen hatte oder gesagt hat, hier, wir müssen hier gucken, dass das Ganze smart wird und dass die Daten miteinander verheiratet werden. Jetzt sind wir kurz davor, sage ich mal, vor seiner Vision. Allerdings sind wir jetzt so ein bisschen eher in der Situation, dass diese Daten vielleicht den falschen Leuten gegeben haben und jetzt so ein bisschen wenig Vertrauen haben darin. Also als Beispiel sagt er damals schon, warum muss ich denn meinen Wecker in der Früh selbst stellen, wenn ich am nächsten Tag irgendwo hinfliegen muss? Warum macht das nicht die Fluggesellschaft für mich? Ja, dass sie sagen, hey, der Flug ist verspätet oder kommt pünktlich und gibt dann meinem Computer, meinem Wecker, weil Smartphone gab es natürlich noch nicht, die Info hier, der muss erst eine Stunde später aufstehen und so sagen. Ja. Das ist technisch heutzutage eigentlich gar kein Problem mehr.
Stimmt.
Also die Daten wären da, die Technologie ist da, du lässt dich von deinem iPhone wecken, wo alles zusammenläuft. Man könnte so viel machen. Allerdings sind die Vorbehalte jetzt aufgrund der Entwicklung von Social Media und der Big Tech Unternehmen in den letzten 10 Jahren vielleicht so gewesen, dass wir da erstmal so ein bisschen vielleicht Abstand von nehmen, weil ich will gar nicht mehr, dass Apple für mich entscheidet, wann ich wach werde.
Ja, aber muss man gar nicht. Das kann man, glaube ich, auch anders lösen. Also wir haben schon als Informatiker schon Probleme gelöst, das einfach smart ist, also klug. Und ich glaube das hier auch, weil du musst ja bloß als Fluggesellschaft irgendwo eine Zeitstempel in deine Webseite integrieren. Der Flug geht um. Und dann musst du deinen Wecker nur stellen und sagen, pass auf, ich möchte 1:45 vor Abflug geweckt werden. Und er holt sich diese Abflugszeit aus dem Netz. Damit greift Apple gar nicht in meinen Wecker ein, sondern stellt bloß einen Referenzzeitwert.
Aber da ist wieder zu wenig Intelligenz drin, weil ich wünsche mir es ja so, dass du weißt, der Flug geht um 8. Mein Haus weiß, der braucht in der Früh, wenn er, keine Ahnung, früh aufsteht, braucht er ein bisschen länger im Bad. Da duscht er halt, keine Ahnung, 2 Minuten länger. Mein Haus weiß auch, der will in der Früh noch sein Cappuccino trinken, und bis die Kaffeemaschine aufgeheizt ist, dauert so und so viele Minuten. Das heißt, die muss ich auch noch einschalten. Ich möchte das quasi end-to-end, dass ich mich nicht drum kümmern muss, wann der Wecker klingt. 1:45, das ist mir wurscht, das muss das Haus wissen. Oder das Smartphone oder wer auch immer. Weißt du, das ist doch die Zukunft.
Aber verlernst du dann nicht zu leben? Also jetzt mal ganz ehrlich, werden wir dann nicht einfach noch Vollidioten, wenn ich nicht mal mehr in der Lage bin, mich selber darum zu kümmern, wann ich das Taxi bestelle und die Kaffeemaschine anschalte?
Nein, das ist doch nicht das Leben. Das Leben, das ist doch das, was du, nein. Im Gegenteil, das ist doch genau dieser Quatsch, den du machen musst. Das sind doch alles so Dinge, die du aus der Hand geben könntest. Das ist doch dein Assistent für alles. Mach doch die Kaffeemaschine an. Hier, das ist doch keine Aufgabe, die für die du lebst.
Ja, aber das Problem ist doch, dass wenn wir irgendwann mal einen Serverzusammenbruch bei AWS, Google oder sonst irgendwo haben, dass wir lauter Leute haben, die alle keinen Kaffee mehr trinken
keinen
können.
Kaffee mehr trinken.
Ja, und dann total genervt sind. Oh, ich hätte heute früh einen Kaffee gebraucht und es ging nicht. Ich bin zu spät aufgestanden und so weiter und so fort. Ja.
Das ist tatsächlich ein Grund, der mich fast abgehalten hätte, meine Kaffeemaschine zu kaufen, weil die mit einer App kommt. Du kannst über die App nur verschiedene Parameter einstellen. Also die funktioniert auch ohne. Mhm. Aber ich denke mir, wenn der italienische Hersteller jetzt irgendwann mal keinen Bock mehr hat, diese App zu unterstützen, dann kann ich das nicht mehr konfigurieren. Ja, das wäre ja blöd.
Ich verstehe, ja.
Ich habe das noch nie konfiguriert, habe es einmal eingestellt und nie wieder angefasst. Aber allein diese Möglichkeit, es zu haben, weißt du, will ich nicht verlieren.
Verstehe. Pass auf, letztes Ding von der CES. Also ich wollte ja noch ein drittes erzählen. Und zwar die Firma ZF, das ist Kugelfischer, glaube ich. ZF Kugelfischer kommt mir da in den Sinn. Passt auch, weil die Autozulieferer sind. Die haben ein Autofahrwerk vorgestellt, habe ich gelesen, das ähnlich funktioniert wie Noise Reduction Kopfhörer. Oder Noise Cancelling Kopfhörer. In diesem Fahrwerk werden Gegengeräusche eingespielt und machen das Auto damit praktisch lautlos.
Okay.
Geil, oder?
Ja.
Also dann merkst du gar nicht kurz, bevor du überfahren wirst, dass ein Auto kam.
Ja, das habe ich schon mal überlegt, warum macht man das, warum geht das dann nicht, wenn du jetzt beispielsweise am Flughafen wohnst? Warum kann dein Haus nicht Noise Cancelling sein, zum Beispiel? Weißt du, das sind größer gedacht jetzt. Also wenn es im Auto funktioniert, warum soll es nicht im Haus auch funktionieren?
Ja, weil du Lautsprecher da positionieren musst an tausenden von Ecken, vermutlich.
Ja und? Also, ja und?
Ja und? Ja,
habe ich doch. Also, ja, ich find's witzig, ehrlich gesagt. Also ja. das ist ja auch das Geile am E-Auto, wenn du fährst und du hörst weniger vom Motor. Also so ganz weg kriegst du natürlich die Abrollgeräusche nicht, aber es ist einfach ein entspannteres Fahren. Ich finde das ganz cool.
Ja.
Also wenn ich jetzt nicht mit einem Sportwagen unterwegs bin, brauche ich auch keine Motorgeräusche.
Da hast du recht. Hast du noch was?
Lass mich kurz auf meinen Plan schauen. Ich habe eine Sache noch, die ich jetzt nur anteaser, oder zwei Sachen, die ich anteasern kann. Das erste, wir haben uns ja über digitale Souveränität unterhalten und über den Digital Independence Day, bei dem ich auch mitmachen will. Mhm. Und meine erste Maßnahme ist, ich werde den Browser wechseln.
Ja.
Zumindest, wo es geht.
Wie Wendy. Oder was willst du?
Ja,
lass uns drüber sprechen, wenn es soweit ist.
Ja, also Vivendi ist ein heißer Kandidat, sage ich mal. Ja. Aber darüber sprechen wir noch, weil ich bin noch nicht fertig mit meiner Suche. Und das Zweite, was ich anteasern möchte, ist, wir haben am Donnerstag, also wir bringen die Folge wieder natürlich am Dienstag, am Donnerstag, übermorgen kommt eine Folge mit der Hörerin der Bea, mit der wir ein sehr nettes Gespräch geführt haben über Kreuzfahrten.
Auch, sag ich mal. Genau. Auch, ja. Internet auf Kreuzfahrten war ein Thema. Und Autos.
Und Autos, ja.
In Tiefgaragen.
Ja, wir wollen gar nicht zu sehr ins Detail gehen, weil es auch eine sehr spannende Folge ist. Ja. Und wir wünschen Ihnen auch schon mal viel Spaß beim Hören. Und ansonsten sage ich einfach danke.
Nein. Okay. Ich muss dich zum Schluss noch was fragen.
Ach so.
Und zwar, wie stehst du, also hat jetzt mit Technik recht wenig zu tun, aber so Hausmittelchen als Medizin, ist das so bei euch im Haushalt?
Überhaupt nicht.
Keine Kügelchen?
Das Gegenteil ist der Fall.
Ja. Pass auf, ich bin auch eher klassischer Schulmedizin-Fan, aber ich habe jetzt ein Hausmittel, und ich sage es bewusst, ein Hausmittel entdeckt, das wirklich funktioniert. Und zwar ein Hausmittel gegen Ohrwurm. Weißt du, was das beste Hausmittel gegen Ohrwurm ist?
Erzähl es mir.
Ein belegtes Brot mit Schinken. Ein
belegtes Brot. Oh Gott.
Danke, Rüdiger.
Danke, Tobi.
Ein belegtes Brot mit Schinken.